Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Kompressor am Freitagnachmittag. Das bedeutet natürlich, wir haben den Popkultur-Wochentalk. Jeden Freitag haben wir hier zwei Gäste, die Themen mitbringen aus der Popkulturwelt. Phänomene, die wir uns dann hier in Ruhe anschauen und befragen. Und heute sind unsere Gäste die Professorin für Modejournalismus an der BSP Business and Law School Berlin, Diana Weiß, und der Journalist und Deutschlandfunk-Kollege Christoph Breimann. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Wir werden heute wahrscheinlich ziemlich viel über Mode sprechen, habe ich das Gefühl, weil ihr habt beide Themen dabei, die mit Mode zu tun haben. Was wollt ihr gerne besprechen?
Also ich würde gerne über Sales, diesen sprechen, ist ja gerade Schlussverkauf, und über den Wert von Mode. Ich habe das Gefühl, dass Kleidung so in den vergangenen Jahren echt unfassbar teuer geworden ist. Und zumindest dann, wenn man keine Fast Fashion haben will, jetzt zur Sales Season merkt man, wie teuer es auch sein kann. Immer noch übertrieben teuer, aber okay. Aber für mich als Käufer wird eben zunehmend unklar, was Kleidung eigentlich wert ist und was man da eben ja für was man da für eine Latte anlegen kann, ja, quasi. Und frage mich, ob da ja vielleicht grundsätzlich etwas schief läuft in der Modewelt.
Voll gut, dass wir Diana dabei haben als Modeexpertin.
Kann sie alles erklären.
Mhm. Yeah. Ja, zu Sales kann ich jedenfalls einiges beitragen, sowohl privat als auch professionell.
Ja.
Bei mir geht es dann heute um den Drang, sich diese teure Luxustasche mit niedlichen Püppchen zu behängen. Mhm. La Bubu ist gerade in aller Munde, ausverkauft in den Geschäften, so auch heute bei uns. Und ich würde gerne klären, welches Bedürfnis befriedigt das?
Ja, Labubu, falls Sie es nicht wissen, Labubu sind kleine Püppchen, Plüschtierpüppchen, die gerade in der Modewelt sehr gefeiert sind, extrem begehrt sind. Und wie das kommt, dass diese Niedlichkeit plötzlich so cool wird in der Modewelt, auch das werden wir uns anschauen hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Wir freuen uns, dass Sie hier mit dabei sind. Ja, die Schnäppchenjäger, die wissen Bescheid, so langsam geht's wieder los. Die großen roten Prozentzeichen, die leuchten in den Schaufenstern, in den Online-Shops. Es beginnt die Zeit der Sales oder, wie man früher gesagt hat, Sommerschlussverkauf. Nur mittlerweile ist die Mode viel teurer als damals, als es noch Sommerschlussverkauf hieß. Da stellt sich vielen die Frage, ist Sales-Mode eigentlich wirklich günstig, wenn jetzt ein T-Shirt statt 80 Euro nur noch 65 Euro kostet? Oder ist Mode mittlerweile generell so teuer, dass Sales, ja, zwar ein bisschen günstiger, aber eigentlich immer noch teuer sind? Und was sagen diese Preise eigentlich wirklich über den Wert und die Qualität von Mode aus? Darüber spreche ich mit Christoph Reimann und Diana Weiß, unseren zwei Gästen hier im Popkultur-Wochentalk. Christoph, du sagst ja, Sales-Mode, ja, ist immer noch viel zu teuer und ist teurer geworden, und überhaupt Mode ist teurer geworden, aber gilt eigentlich für alles, oder würdest du sagen, ist modespezifisch besonders teuer geworden?
Es gilt sicherlich für alles. Ich glaube, dass man wirklich bei den Luxuslabels schon die Preise nochmal kräftig angezogen hat. Also gibt es auch US-amerikanische KollegInnen, die darüber geschrieben haben und wirklich festgestellt haben, dass da nochmal kräftig draufgelegt wurde. Bei der Fast Fashion, die man so kriegt, weiß ich gar nicht, ob das so wahnsinnig viel teurer wurde. Aber ich glaube auch, dass diese Schere zwischen wirklich der sehr billigen Mode und den sehr teuren Marken, dass das wirklich auseinandergeht und dass die Leute, die sich eigentlich so in der Mitte bewegen würden, vielleicht Probleme haben, auch Mode zu finden, die sie bezahlen können, die aber auch einigermaßen mit den Werten übereinstimmt, die sie von Mode erwarten, also qualitätsmäßig und auch, wie es hergestellt wurde, mhm, unter was für Bedingungen. Mhm.
Würdest du es auch bestätigen, Diana? Ist Mode teurer geworden? Also unverhältnismäßig?
Also diese, ich würde ihm da genau zustimmen, dass diese Schere eben breiter auseinandergeht. Das ist das Luxussegment, also astronomische Preise aufruft, die auch durch nichts gedeckelt sind. Also da gibt es keine konkreten Werte, die dahinter stehen, die das rechtfertigen würden, außer eben ausgedachte Werte, Fiktionswerte. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese schleuderhaft billigen Waren jetzt von den Ultra-Fast-Fashion-Anbietern. Mhm. Und dieses Mittelfeld fällt halt weg. So solide Marken, die es halt früher mal gab, die so im Kaufhaus angeboten wurden.
Die sind auch teurer
geworden,
sozusagen. In so
einem mittleren Preissegment. Nee, die auch noch ganz bodenständig produziert und so werden. Und die spielen eigentlich keine Rolle mehr. Mhm. So, also dieses Mittelfeld wird irgendwie so ausradiert.
Das Interessante ist ja, dass selbst in dem sehr, sehr hochpreisigen Segment offenbar die Qualität manchmal gar nicht mehr stimmt. Das liest man auch immer wieder. Also, dass man gar nicht so lange Freude daran hat, dass es schnell kaputt geht und dass eben auch die Produktionsbedingungen nicht gut sind. Und das macht es dann natürlich schwer. Wofür gibt man sein Geld aus? Was kriegt man? Was kriegt man dafür?
Ja. Ja, das ist eben die große Frage, ne? Also was ist der Wert von Mode? Also wenn die Fashion teurer wird, aber die Qualität nicht besser wird, ja, was ist dann der Wert, Diana?
Ja, Fiktionswert, fiktionale, ausgedachte Werte, ne? Es wird irgendwie sowas wie Zugehörigkeit verkauft, Sexiness, ne, sich auskennen. Also wir hatten ja jetzt eine lange, lange Phase von dieser Balenciaga-Ästhetik, also Demna, Balenciaga-Ästhetik, muss man sagen, der Designer, der die Ära geprägt hat, ist ja jetzt weg von dem Label und geht zu Gucci, wo es ganz viel immer darum geht, es ist so ein Insider-Witz und kapiere ich jetzt diesen Witz? Und aber ich dachte mir immer, eigentlich geht dieser Witz auf eure Kosten, wenn ihr halt 2000 Euro für irgendeine kaputte Jeans bezahlt. So. Und ich glaube, diese ganze Tendenz in der Luxusmode, immer so alles auf so ein Insider-Gag hin auszulegen, hat so dieses Luxussegment irgendwie auch komplett ruiniert, weil man ja jetzt wirklich gar nicht mehr weiß, für was man was bezahlt. Es gibt dann immer noch so diese Idee von, ja, Hochwertigkeit, und manche Labels posten dann noch so Reels, wo man sieht, wo irgendwelche Leute in so Lederschürzen, dann in so Handarbeit irgendwie die, ne, die Taschen steppen. Mhm. Das stimmt natürlich nicht, dass die so hergestellt werden, ist auch sehr durchsichtig. Das Qualitätsbewusstsein fehlt einfach auch. Mhm. Ne? Gerade für die Generation, die eben schon dran gewöhnt sind, online nur noch einzukaufen und alles nur noch auf Bildern zu konsumieren, da kann sich sowas wie eine Stoffqualität und so natürlich schlechter vermitteln. Und die wissen halt auch gar nicht mehr, wie so unterschiedliche Qualitäten sich anfühlen, was so die Merkmale sind. Ganz zum Anfang der Industrialisierung, so Ende des 19. Jahrhunderts, gab es ja so Bestrebungen, so Warenkunde einzuführen, auch in Schulen als Unterrichtsfach, damit Leute eben lernen zu unterscheiden. Und das wäre vielleicht ganz gut, wenn man das heute mal umsetzen würde, weil ich glaube, die meisten Leute wissen da gar nicht, wo sie anfangen sollen, wenn sie irgendwie eine Wertigkeit festmachen sollen an etwas anderem als einem Label und dem Marketingaufwand, der dahinter steht.
Andererseits gibt es mittlerweile ganz viele YouTuber und überhaupt Leute im Netz, die die Qualität untersuchen. Vielleicht gucken sich die Leute das an. Ich habe mir das auch mal angeguckt, zum Beispiel so ein Leder-Experten, der so Lederware auseinandernimmt und guckt, was ist das genau gemacht. So eine Handtasche im Kroko-Look zum Beispiel. Wir können ja mal hören, der hat es auseinandergefriemelt und dann so geschätzt, wie viel die Herstellung gekostet hat und wie viel der Preis ist. Und wir hören mal sein Fazit.
The leather cost shouldn't be more than $40 in this article. Putting this bag together should be around $70 in my estimate. I paid $325 for this bag. Given my estimate of $110, it seems like it's fairly well priced.
Also hier die Tasche sozusagen dreimal so teuer wie die Herstellung. Ist es zu viel?
Das würde ich sogar noch für akzeptabel befinden. Mhm. Ich meine, wir reden ja hier im Luxuspreis von Taschen, die kosten locker irgendwie 10 bis 100 bis 1000 Mal so viel.
Ja. Mhm.
Ich muss sagen, ich lerne tatsächlich einiges über solche oder ähnliche Videos, die mir dann auch in meinen Feed gespielt werden. Also ich lerne, dass es auf die Länge von Fasern ankommt, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn so ein bisschen Kunstfaser dabei ist, weil das die Langlebigkeit erhöht. Ich lerne, wie so ein Kragen vielleicht eingenäht wird, damit er nicht total verrutscht nach 2-3 Mal waschen und so. Also das, was Diana gerade angesprochen hat, das Schulfach, das ich vielleicht gerne wieder zurückhaben wollen würde, man kann es durchaus bekommen. Man weiß natürlich bei den Influencern, die es dann manchmal sind, weiß man auch nicht, wie viel da wirklich dahinter steckt. Aber ich habe schon das Gefühl, ich kriege so ein bisschen Gefühl dafür, wo wirklich Qualität dahinter ist und was nur behauptete Qualität ist.
Ja, da kann man einiges lernen, glaube ich auch. Das, was du gerade gesagt hast, Christoph, das nehmen wir jetzt gleich mal mit. Ein weiterer Aspekt in der Modewelt ist ja auch die Secondhand-Mode. Das ist nochmal so ein eigener Bereich, ne, der auch ziemlich groß geworden ist in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie ist es da? Da gibt es natürlich auch super teure Vintage-Sachen von irgendwelchen Vintage-Jägern, aber da gibt es ja auch sehr günstige Sachen. Kann man sagen, Secondhand-Mode spielt da auch mit rein? Das ist auch so zu einer Art Luxus geworden, immer teurer, oder ist es da anders?
Ja, würde ich schon sagen. Das hat halt sein Image total gewandelt so in den letzten Jahren. Früher, also war das ja noch für viele Leute so etwas anrüchig, so Igitt, gebrauchte Kleidung und so, ist ja nur für Leute, die sich nichts Neues irgendwie leisten können, jetzt sozusagen zum Prestigeobjekt und natürlich auch nachhaltig, gibt natürlich auch problematische Aspekte so in der Vintage-Branche, aber ich finde es eigentlich recht positiv, weil ja auch die Vintage-Mode so ein bisschen die ausgestorbenen Innenstädte wiederbelebt. Es gibt jetzt allerorten poppen irgendwie so Vintage-Klamottenverkäufe auf, wobei ja natürlich da auch die Margen teilweise unverschämt hoch sind, wenn man davon ausgeht, dass vieles ja tatsächlich gespendet wird von diesen Kleidungsstücken.
Also der Markt in Berlin zum Beispiel ist ja wahnsinnig ausdifferenziert. Ne? Das ist ja irgendwie nach Kleidungs, es ist ja nach verschiedenen Körperteilen sozusagen, für alles kannst du einen eigenen Laden finden und für die Handtaschen und für die wirklich teuren Handtaschen und so etwas. Und wie du sagst, Diana, es ist einfach, man bezahlt manchmal auch wirklich viel zu viel für den Kram, den man da kriegt. Ich habe auch die Vermutung, dass dieser Vintage-Markt, der ja vor allen Dingen nochmal von der Generation Z auch wirklich viel genutzt wird, dazu führt, dass die Neuwaren es möglicherweise ein bisschen schwerer haben, gekauft zu werden. Würdest du es auch unterstreichen?
Ja, was ich auch eine ganz positive Entwicklung finden würde. Ja. Ich stimme dir dazu, dass der jetzt sehr segmentiert ist, dieser Vintage-Markt. Also es gibt jetzt viele Läden, wo ich gar nicht hingehe, weil ich einfach weiß, das ist ganz spezifisch auf so einen bestimmten Geschmack halt ausgerichtet. Ist dann auch nicht mehr so, wie es vielleicht man so diese Idee hat, man stöbert dann und man kann dann alles Mögliche finden. Es gibt dann eher schon so diese 30 Mal irgendwie die gleiche Jacke und so, die man dort dann kaufen kann. Aber mir ist in letzter Zeit noch eine andere Sache aufgefallen, die mich echt geschockt hat und seit ich drauf achte, sehe ich das immer mehr, dass Kleidungsstücke wirklich als Müll auf der Straße rumliegen. Und zwar bergeweise. Also so alles, Schuhe, aber vor allem viel so Sachen, die halt massenhaft produziert werden. Vor allem so Baumwolle, ne? T-Shirts, Hoodies, Jeans und so.
Meinst du als Müll oder Menschen, die das auf die Straße stellen, damit man das sich mitnehmen kann, so als verschenkt?
Also das auch, aber tatsächlich wirklich als Müll. Einfach so dann auch schon eingeregnet und irgendwie steht es für mich auch für so einen totalen Werteverfall, weil ich, als ich das am Anfang gesehen habe, ich dachte immer, so ein Kleidungsstück, das ist doch noch was wert, halt irgendwie so ein Hoodie, das kann doch noch jemand anziehen, das kann man doch nicht einfach so an der Straße liegen lassen. Und ich glaube, früher wäre das auch nicht passiert, hat man das seltener gesehen, dass man eine richtige Jacke oder so, jemand, die verloren hatte, die lag dann auch nicht lange darum und irgendwie nimmt es zu. Und als ich, letztes Jahr war ich in Los Angeles, und da war es ganz extrem, lagen wirklich richtig so Textilberge, von denen man ja sonst immer nur hört, dass sie irgendwo existieren, auf den Straßen rum. Okay. Und das zeigt, dass den Leuten der Kram halt auch nichts wert ist.
Nichts mehr wert ist oder dass sie selber auch so schnell die Ästhetik wechseln. Ich meine, wir haben auch ganz viel mit irgendwelchen Social-Media-Trends zu tun, die man eine bestimmte Ästhetik haben. Clean Girl hat eine bestimmte Ästhetik, aber hatten wir nicht auch mal ein Gespräch über diese Mode, wo die Frauen aussahen, irgendwie wie die Freundin von Zuhältern, wie heißt das denn nochmal?
Mobwife.
Genau, das ist nochmal wieder eine ganz andere Ästhetik. Und je nachdem sucht man sich dann vielleicht auch den Style zusammen, aber dann ist es eben auch noch 3 Wochen wieder vorbei.
Ja, und das hat natürlich auch mit der Fast Fashion zu tun, ne? Also dass es halt eben oft Mode ist, die halt auch einfach, also auch finanziell oder kein Geld wert hat. Ich finde es irgendwie interessant, eure These vom Anfang, dass dieses Mittelsegment wegfällt. Ich weiß gar nicht, ist das wirklich so? Also ich meine, es gibt ja immer noch, also diese Mode, ich kaufe keine Fast Fashion, ich kaufe keine Luxusmode, ich bin trotzdem angezogen. Also irgendwo finden wir ja unsere Sachen. Was ist zum Beispiel der Bereich von, was ist ein so ein Mittelfeld, das ist vielleicht auch eher ein gehobeneres, aber kein Luxusfeld, so diese Fair Fashion, ne? Nachhaltig, jetzt nicht Vintage, aber Fair und Bio und so. Das ist doch auch nochmal so ein Markt, den es gibt und der doch vielleicht auch so ein Mittelfeld ist?
Ja, ist schon ein hochwertiges Marktsegment, würde ich eher sagen. Auch für Leute, die halt darauf Wert legen, so. Aber ich finde halt, es gibt jetzt wenig Brands, die halt irgendwie so eine Rolle spielen. Ich glaube, man kann schon noch diese Sachen irgendwie kaufen, aber jetzt so in irgendeinem Diskurs oder so passiert das halt nicht mehr. Also da gibt es entweder diese super teuren Luxusbrands oder halt so die Shein-Hauls und diese massenhaften, super billigen Sachen, die ausgepackt werden. Ich wollte zu dem Thema Sales aber noch was anderes sagen, weil du hast gerade den Begriff Sommerschlussverkauf genannt.
So hieß es früher.
Dann so hieß es früher, aber früher war es ja auch noch geregelt, gesetzlich. Da war es nämlich am Ende vom Sommer, dass man nämlich sich überlegen musste, kaufe ich das jetzt, weil ich kann es ja dann eigentlich erst nächstes Jahr anziehen. Und jetzt ist ja das total aus dem Ruder geraten, weil man kann jetzt immer Preise reduzieren. Und das Wetter,
machen die ja auch.
Ja, und aber auch das Wetter ist ja nicht mehr so, wie es mal war. Und jetzt fängt da eigentlich der Sommer erst an. Und die Sommerkollektionen sind schon reduziert.
Mhm. Und das Interessante ist halt auch, dass ich als Käufer mittlerweile so darauf getrimmt bin, auf die nächste Discount-Aktion zu warten, dass ich eigentlich denke, wenn ich die Klamotten zum Originalpreis sehe, nee, ich warte lieber noch ein bisschen ab, bis es halt reduziert ist. Und das machen so viele Marken auch im höherpreisigen Segment. Mhm. Ich glaube, die machen sich da vielleicht auch ein bisschen was kaputt oder so, dass ich halt darauf warte, dass ich darauf konditioniert werde. Und auch dann, wenn es runtergesetzt wird, kommt es manchmal erst annähernd in den Bereich, dass ich finde, der Preis ist jetzt angemessen für dieses Kleidungsstück.
Eine Frage habe ich noch, was die Aufteilung der Geschlechter angeht. Modewelt ist ja so eine Welt, wo es oft noch eine ganz klare Trennung gibt. Es gibt Frauenmode, es gibt Männermode, wobei das in den Secondhand-Läden ja oft anders ist. Aber gibt es da einen Unterschied? Kann man sagen, ist die Mode für das eine Geschlecht teurer als für das andere Geschlecht?
Also sie ist für Männer oft hässlicher, aber genauso teuer. Einfallsloser, aber genauso teuer, würde ich sagen.
Ja, würde ich schon auch sagen. Also gerade bei Leuten, die sich für Herrenmode interessieren, da gibt es auch schon sehr viele so kleine Details, für die man dann unglaublich viel bezahlt. Ich glaube, das ist so ein versteckter Markt, wo man eigentlich für ganz simple Sachen unglaublich viel bezahlt. Bei der Damenmode ist ja noch mehr dran, in Anführungszeichen so.
Und es gibt mehr Auswahl, oder? Bei den Männern ist halt oft so, es gibt dann halt auch einfach nicht so viel.
Ja, man muss ganz oft in den Keller gehen, ne? Oder so. Ja. Hinter der Kinderabteilung.
Ja, ja. Aber was machen wir denn jetzt? Also ist es schwer, irgendwie Fast Fashion, ja, kann man jetzt ja nicht irgendwie für sein. Luxus Fashion können wir uns nicht leisten. Wo gibt's denn gute Sachen zum guten Preis?
Im Rindstein. Man soll einfach nur die Sachen anziehen, die man in der Gosse findet. Dann zu Hause waschen und sich daraus ein Outfit stylen. Das fände ich eigentlich schön, wenn es mal so einen Account gäbe.
Oder man kombiniert die Secondhand-Klamotten und dann aber auch mal etwas, was man sich gönnt.
Im Sale.
Im Sale.
Das waren Christoph Reimann und Diana Weiß, unsere zwei Gäste hier im Popkultur-Wochentalk. Und wie gesagt, wir sprechen weiter über Mode nach den Kulturnachrichten und sprechen dann eben über Kinderaccessoires, die plötzlich so cool und mega angesagt sind. Machen wir nach den Kulturnachrichten und nach diesem Song hier. Oh, das ist gar kein Song. Das ist, hier hören wir noch einmal, wie die Tasche auseinandergenommen wird. Das hatten wir mit eingeplant. Da hört man, wie die Tasche einmal auseinandergenommen wird. Genau, so klingt das. Kann man sich anschauen. Gibt's zig Videos zu im Netz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Brocken im Harz ist bekannt als Ort vieler Mythen und Sagen und als Symbol der deutschen Wiedervereinigung. Nun hat der Landkreis Harz die Bergkuppe gekauft für 3,5 Millionen Euro. Dazu gehören den Angaben zufolge zwei Grundstücke mit Gebäuden wie dem Brockenturm, dem Touristensaal und dem Wetterhäuschen. Landrat Thomas Balzerowski sprach von einem historischen Moment. Der sei vergleichbar mit dem Bau des ersten Fernsehturms in Deutschland 1936 auf dem Brocken oder der Brockenöffnung am 3. Dezember 1989. Geplant ist unter anderem ein neuer Mehrzwecksaal für Theateraufführungen oder Tagungen. Nach altem Volksglauben treffen sich in der Walpurgisnacht Hexen auf dem Brocken, auch Blocksberg genannt, um mit dem Teufel zu feiern. Goethe hat den literarischen Grundstein für die Feste gelegt. Nach einer Brockenbesteigung 1777 hielt er im Faust das teuflische Treiben fest. Herausragende Kameraleute, Bildgestalterinnen und Gestalter, die werden mit dem Deutschen Kamerapreis geehrt. Heute Abend in Köln. Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an die Kamerafrau Jenny Schenk. Sie war nach ihrer Ausbildung und Fernseharbeit in der DDR für den Westdeutschen Rundfunk tätig, etwa in den Auslandsstudios Washington, Moskau und Nairobi. Schenk sagte im Deutschlandfunk Kultur, sie habe sich immer eher als Bildkünstlerin gesehen, weniger als Handwerkerin oder Journalistin.
Ich glaube, wenn man das schafft im Team, die Sprache eines Autors oder eines Korrespondenten in Bildern umzusetzen und dann mit den eigenen Bildern auch noch sich zu identifizieren, dann ist es doch eher die Bildkünstlerin. Und man merkt, dass die Bilder wirklich eine Wirkung haben, die manchmal sogar mit der, die man gerne zeigen möchte, identisch ist.
Die Kamerafrau Jenny Schenk. Das Leipziger Bachfest ist das wichtigste Musikfestival zu Ehren des Komponisten. Mit einem Konzert des Thomanerchors wurde es am Abend eröffnet. Unter dem Motto Transformation sind bis zum 22. Juni rund 200 Veranstaltungen geplant. Das Motto bezieht sich laut Intendant Michael Maul auf eine Kompositionsweise Bach. Dieser habe Stücke oft umgeformt und neu arrangiert. Maul sagt in Deutschlandfunk Kultur, ein Höhepunkt sei zudem die Vorstellung eines Bach-Avatars.
Man sitzt im Halbkreis, die Leute setzen sich die Augmented Reality-Brillen auf und dann hängt da plötzlich an der Wand das berühmte Bach-Hausmann-Porträt. Und aus dem Boden heraus kommt der Flux-Generator und der sendet Energie auf den Rahmen und dann fängt der Rahmen an zu glühen und zu wachsen und plötzlich tritt der Bach heraus und gibt dann ein so knapp einstündiges, sehr launiges Gesprächskonzert.
Der Intendant des Bach-Festivals Michael Maul. Das digitale Abbild des Barockkomponisten und langjährigen Leipziger Thomaskantors ist heute Abend erstmals zu erleben.
Kleine Plüschtiere, die an Taschen hängen, die gibt's ja schon lange. Früher eher so bei Kindern und Teenies. Heute gibt's das bei Erwachsenen mit viel Modebewusstsein. Und diese Plüschtiere sind extrem begehrt. Im Netz gibt's Videos von 100 Meter langen Schlangen vor Läden, die diese Labubu-Puppen verkaufen. Auf TikTok geht's eigentlich nur noch darum, wo man diese Labubus überhaupt noch bekommen kann. Und weil man die kaum noch bekommt, schauen sich sehr viele Leute an, wie andere ihre Labubu-Puppen auspacken.
We have a really nice foil. Full of color and energy. Plush number one is Love. Oh my goodness, so, so cute.
Ja, cute. Genau das sind diese Labubus. Und ich finde, die erinnern so vom Aussehen eher an Monchichi-Puppen. Haben auch so einen großen, runden Kopf und flauschige Haare. Ein bisschen breiteres, freches Monstergrinsen. Und warum die so mega beliebt sind und warum so ein niedliches Plüschtier so die Modewelt in Aufruhr bringt, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Reimann und Diana Weiß in unserem Popkultur-Wochentalk. Diana, du bist Modeexpertin. Sag du, was sind diese Labubus und was für eine Rolle spielen die gerade in der Modewelt?
Ja, also du hast gerade schon gesagt, das sind niedliche kleine Wesen. Also sie kommen aus China, das kann man sagen. Es ist so ein Konzern, der dahinter steht. Popmart, der betreibt auch diese Läden, wo man die kaufen kann. In Deutschland gibt es davon noch keinen. In Paris gibt es einen, in London und so weiter. Es gibt gerüchteweise, gibt es bald in Popmart Pop-Up in Düsseldorf. Und da habe ich auch schon gehört im Netz, dass es Leute gibt, die jetzt schon sich überlegen, dort dann extra hinzufahren nach Düsseldorf, weil sie sich dort dann Labubus kaufen können. Und es gab, zunächst wurden die in China in so Maschinen verkauft. Und die besondere Erfindung ist, dass die eben in sogenannten Blindboxes verkauft werden. Das heißt, es sind so Pappschachteln und man kann nicht sehen, welches Modell drin ist. Also es gibt zig verschiedene Farben und Formen und dann wird es auch immer noch spannender gemacht, weil es gibt dann immer so ein Secret Labubu. Ja. Also weiß man dann gar nicht, wie der aussieht. Der ist dann besonders wertvoll. Also so dieser Sammeltrieb ist da schon total eingebaut, dass der so angeregt wird. Und man muss ja auch blind eben eine Figur kaufen, kann sie nicht die aussuchen, die man haben will. Und dann steigt eben diese Spannung, man reißt dann die Schachtel auf, dann ist drin immer noch mal in so undurchsichtiges Plastik eingepackt, dann muss man es noch mal aufmachen und natürlich funktioniert es auch auf Social Media total gut, weil man hat dann eben nicht nur sein trendiges Püppchen, was man sich an die Tasche hängen kann, sondern man hat auch gleich ein Content-Format, was man einfach bedienen kann, wenn man sich das kauft, weil dann macht man so ein Unboxing-Video, die dann auch schon so einer festgelegten Choreografie folgen.
Also genau, es gibt natürlich, es ist irgendwie begehrt, aber es ist ja echt ein Riesentrend. Also ich habe gelesen in England, da haben alle Läden geschlossen, diese Popmart-Läden, weil es da Unruhen gab, da mussten die alle schließen, weil es Tumulte gab. In China, da hat irgendwie eine Bank diese Labubus angeboten für alle Neukunden. Dann wurde das wurde verboten, weil das zu viele Leute...
Unlauterer Wettbewerb,
es hat viel zu viele Menschen angesehen. Also wieso ist das so groß und so bekannt?
Ja, man muss sagen, es sind ja auch nicht jetzt nur Teenies oder so, die das tragen, sondern es geht ja bis in höchste Kreise, also Stars und machen die an ihre ganz teuren Hermes-Taschen und so. Warum ist natürlich immer die Frage, die am schwierigsten zu beantworten ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Infantilismus, Entfremdung, Triebsteuerung, passt auch eigentlich zu unserem letzten Thema. Ne? Da ist mal Zeit wieder für so eine marxistische Konsumkritik.
Triebsteuerung, was meinst du damit?
Naja, ich glaube, so dieser Sammeldrang wird halt so total angesprochen. Und natürlich diese Niedlichkeit, finde ich, haben ja auch, also die haben sowas an sich, die halt wiederum die Ratio so umgehen und uns halt direkt irgendwie so emotional ansprechen.
Ja, weil das ja auf das Kindchenschema einfach anspricht in uns, ne? Diese großen Kulleraugen. Und das ist dann unmittelbar, das ist dann so unreflektiert. Ich glaube, also dieses Cuteness-Phänomen, da hat man in der Vergangenheit, in den letzten Jahren schon oft drüber gesprochen. Bei Cute ist es ja oft so, dass es eben nicht wie das Niedliche, es nur um das Schwache, das Ungefährliche, Beschützenswerte geht, sondern Cute, das hat ja nochmal einen anderen Sound, das hat ja auch so eine rhetorische Umkehr irgendwie. Das Cute, das kann ja auch dann der Wolf im Schafspelz sein. Es gibt auch so einen Camouflage-Moment. Also das Cute kennt man ja auch aus der Werbung. Also die Babys, die rumlaufen oder einfach alles, was rund ist und große Augen hat. Damit kann man einfach Produkte auch ganz gut verkaufen. Und hier ist es ja auch ganz interessant bei diesen Figuren, dass die nicht nur rein niedlich sind, sondern dass da auch irgendwas uncanny daran ist, dass sie so ein bisschen unheimlich sind. Manche sagen ja auch, es ist so eine Mischung aus Teletubby und Chucky, der Mörderpuppe. Und ein bisschen sieht es ja auch aus mit diesem Grinsen, aber
diese
auch mit
diesen spitzen Zähne. Ne? Ja, das sind ja auch so Monster, wie so kleine Monster-Plüschtiere. Ja, genau. Ja, genau. Also diese Kindlichkeit und diese Uncanniness finde ich auch steckt da drin. Oder ich weiß nicht, wie du siehst, Jana, aber es ist ja auch, also auch wenn Erwachsene sowas tragen, ich weiß nicht, wenn dann Erwachsene mit so Kindersachen rumlaufen, hat irgendwie auch, hat auch ein bisschen was Trauriges oder so. Das hat so Abgründe, oder nicht?
Total, absolut. Ich habe mal vor Jahren den Satz gelesen und damals ging es noch um Diddelmäuse, ne? Kann man sich noch dran erinnern. Ja. Das haben damals auch schon Leute an ihren Rucksack gehängt und zwar auch schon erwachsene Leute. Ja. Hat man manchmal so in der U-Bahn gesehen, da hat man aber nicht gedacht, oh wow, was für eine krasse Fashionista steht jetzt hier vor mir, sondern ganz anders. Und irgendwo, und ich weiß leider nicht mehr wo, habe ich mal den Satz gelesen, Einsamkeit wird in Stofftieren pro Rucksack bemessen. Und daran muss ich immer denken. Mhm. Es hat halt diese Hinwendung zu der Niedlichkeit hat ja ganz viel mit so einem Wunsch nach Kontakt zu tun, der ja auch auf so eine Kontaktarmut verweist irgendwo. Und dann wären wir wieder bei Marx, der ja gesagt hat, ne, dieser Warencharakter verschleiert ja, dass wir unser Geld, wofür wir unsere Körper, unsere Arbeitszeit hingeben, dass wir das dafür ausgeben müssen. Und genau das machen ja eigentlich diese Labubus perfekt, indem man dann sein ganzes Geld, und die sind ja nicht billig, eben für so niedliches Plüschi ausgibt, was einem dann so Liebesgefühle in einem erweckt.
Mhm. Wie so ein Trost, den man sich kauft.
Naja, wir sind aber auch sehr in unserer Gegenwart, ne? Wo Einsamkeit ein großes Thema ist, wo aber auch das mit der Weltflucht ein großes Thema ist. Also in der Pandemie sind ja schon viele zurückgekehrt zu Dingen, die sie gerne in ihrer Kindheit gemacht haben oder auch zu kindlichen, weiß nicht, Freizeitbeschäftigungen zurückgekehrt. Vielleicht ist das so ein bisschen geblieben und vielleicht ist es eben auch etwas, was man glaubt, verstehen zu können, so eine kleine Plüschfigur, die einen erinnert an eine Vergangenheit, die vermeintlich oder vielleicht auch tatsächlich besser war als die Gegenwart, so wie wir sie erleben. Also das könnte natürlich auch dahinter stecken, die Welt, die so komplex ist, die so voller Eilmeldungen ist, so voller schlechter Nachrichten ist, dass da so eine kleine Puppe, so schrecklich ich die auch finde, vielleicht irgendwie so ein bisschen, trösten kann oder halt so ein bisschen, wenn eine Zweisamkeit spendet, I don't know.
Das wäre so die kritische Perspektive. Man könnte ja vielleicht auch sagen, ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, Diana, es könnte es vielleicht auch sehen als selbstbewusster Akt, also in der Modewelt jetzt zu sagen, okay, früher war das mal verdammt uncool, mit solchen Plüschtieren im Rucksack rumzurennen, aber wir machen jetzt, wir machen es cool.
Weil es auch triggert, ne?
Ja, das stimmt. Und es steckt ja auch so ein Austauschmoment dahinter. Man kann ja dann auch schnell mit Leuten ins Gespräch kommen oder so. Es ist ja auch so ein Conversation-Opener, irgendwie so ein Taschenanhänger. Und natürlich in der Mode kann man auch sagen, wir kommen gerade, ne, du hast vorhin schon angesprochen, aus so einer Clean-Girl-Phase raus, wo es eben sehr darum ging, minimalistisch. Und es sind ja auch immer sehr so bürgerlich kodierte Vorstellungen von gutem Stil, alles möglichst schlicht. Und ich glaube, Bourdieu hat auch gesagt, so dieser Oberklassengeschmack hat immer gerne so eine emotionale Distanz zu den Dingen. Die sollen halt möglichst nicht einen emotional ansprechen. Mhm. Und das ist so eine Hinwendung zu so einem, in Anführungsstrichen, ne, Unterklassengeschmack. Alles, was so niedlich ist, was so plüschig ist, sich ein Plüschtier zu Hause aufs Sofa zu setzen, gilt halt gemeinhin nicht als guter Stil. Und es ist natürlich auch so ein Ausbrechen daraus. Mhm. Und eben so eine, allgemein in der Mode gibt es ja jetzt eine größere Hinwendung zu Maximalismus und zu mehr Detailreichtum. Und dazu gehört eben auch so ein Verzieren von so einer Tasche und was ja auch eine Form von Personalisierung darstellt. Also so diese Dinge sich halt zu eigen zu machen, wobei dann natürlich man sich fragen kann, wie individuell ist das, wenn ja alle dann wieder genau die gleiche Figur sich an genau die gleiche Tasche hängen.
Ja, klar. Und ich meine, dieser Konsumhype, der spielt natürlich auch eine große Rolle oder dieses auch, ich habe mich auch gefragt, also dieses, wenn es um Trost geht dabei, dann könnte man auch in jeden Kinderladen gehen und sich irgendwas zu flüssig Schönes holen. Aber das machen die Menschen ja nicht, sondern es geht auch darum, Teil dieses großen Kollektivs zu sein oder dieses Hypes zu sein oder so. Oder was spielt das für eine Rolle, dass das eben, ja, dass man da Teil von etwas sein möchte, von so einem Kollektivgefühl?
Ich glaube natürlich schon eine große Rolle. Also, ne, das ist eben, wie gesagt, man ist dann Teil von so einer Community. Aber ich glaube schon, dass auch andere niedliche kleine Wesen und so jetzt im Zuge des Labor-Hypes beliebter werden.
Mhm. Was für Wesen?
Also jetzt in dem Pop-Mart gibt es ja noch 30 andere Serien von solchen Figuren, aber auch schon habe ich jetzt Monchichis, hast du angesprochen, wieder gesehen, komm wieder zurück. Ist auch natürlich so ein Versatzstück, ne, aus der Kindheit und Jugend. Aber auch durchaus habe ich schon gesehen, dass Influencerinnen eben ihre Handtaschen behängen mit allem möglichen Kram. Und da kann man praktisch jedes niedliche Tierchen nehmen oder Püppchen.
Oh Gott, meinst du, dass diese Plastikschnulle auch wieder zurückkommen, diese bunten aus den 90ern?
Oh ja, ganz bestimmt. Ich glaube, jetzt, weil du es gesagt hast,
diese
wird es passieren.
Diese Kobolde vielleicht auch mit diesen bunten Haaren?
Ja, Kobolde, glaube ich, gibt es sowieso schon. Das habe ich schon öfter mal gesehen, dass so, es gibt ja auch so eine Clowncore-Szene, das ist auch so ein Maximalismus-Stil, Nischenstil. Mhm. Und da habe ich das ganz häufig gesehen, dass sie diese Kobolde als Ohrringe und so tragen oder als Schmuck.
Ist die Frage, ob das so funktioniert? Also Cuteness als Trost, ich weiß nicht, ich frage euch mal direkt, funktioniert das bei euch? Also mir gibt diese Puppe, glaube ich, keinen Trost. Ich habe vielleicht auch ein anderes Referenzsystem oder sowas und denke, diese Puppe, das ist einfach nur, da kann ich nicht viel mit verbinden. Das ist einfach nur pure Leichtigkeit, die kann gar nichts in mir auslösen. Also Cuteness als so Trostspender?
Naja, also als so gemeinschaftsstiftendes Moment, so wie Diana das gerade erzählt hat, kann ich das schon gut verstehen, weil die Leute stellen sich ja da auch eine ganz, ganz lange Schlange, vielleicht schon lange bevor der Laden aufmacht, und stehen da gemeinsam an und feiern das und erkennen sich an diesen Teilen. Das kann ich schon verstehen, aber ich finde auch, dass das so ein bisschen gruselig ist. Mich erinnert das auch so ein wenig an Furby. Kennt ihr noch Furby? Mhm. Furby hat uns damals Angst gemacht, auch dieses plüschige Wesen. Furby machte Angst, weil man Furby nicht ausschalten konnte. Mhm. Und man auch nicht genau wusste, hört Furby jetzt mit? Und es hat sich dann auch so in der Meme-Kultur so ein bisschen verselbstständigt und Furby wurde böse. Also so ein bisschen erinnert mich das eben auch unheilvoll an solche Dinge.
Ja, das macht es ja auch wieder interessant. Und ich habe mich noch eine Sache gefragt. Also es gibt ja immer wieder solche Hypes um irgendwelche Objekte, Mode oder auch sonst wo. Jetzt mal hier in der Mode, bleibt der Wert von solchen Figuren bestehen? Ich frage mich, in 2-3 Jahren liegen die alle irgendwo auf dem Müllberg?
Auf der Straße dann.
Oder gibt es da irgendwie immer noch Sammlerwert? Jetzt kann man bei eBay ja auch für viel Geld solche Sammlerstücke kaufen.
Ich glaube das nicht. Also vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab ja auch mal diese Bean Babies so als Sammelfiguren, wo dann auch einzelne, die selten waren, unglaublich hoch gehandelt wurden. Die konnte man sich noch nicht mal irgendwo dranhängen. Konnte man sie nur irgendwo hinstellen. Und ich glaube, die sind jetzt gar nichts mehr wert. So. Also das geht schon, kommt und geht schon mit diesem Trend. Also ich finde das eben manchmal gar nicht so einen guten Tipp, in solche Modeobjekte dann richtig Geld zu investieren, weil man denkt, die werden dann später noch im Wert steigen. Es funktioniert, wenn überhaupt, dann nur so in einer ganz kurzen Zeitspanne.
Ja, wobei du auch eine gekauft hast, Diana, wenn ich das sagen darf. Keine Labubu, aber so eine ähnliche.
Ja, ich habe so ein Crybaby, heißen die. Das sind so kleine Mädchen mit so Kleidchen an und die weinen, so ganz dicke, plüschige Tränen.
Was war deine Motivation, das zu haben?
Ja, gute Frage. Meine Entschuldigung ist, dass ich ja Kulturwissenschaftlerin bin und ich beschäftige mich nur mal mit diesen Phänomenen. Deswegen bin ich natürlich in den Pop-Mart gegangen. Aber es hat mich auch angesprochen. Ich bin schon sehr affin zu Niedlichkeit. Ja, ich kann mich dem nicht entziehen. Mich tröstet das schon, muss ich sagen. Mhm. Und ich wollte auch wissen, wie fühlt sich das an, dieser ganze Kaufprozess? Wie fühle ich mich damit, wenn ich das an meine Tasche hänge? Ich habe es jetzt heute mal gemacht zur Feier des Tages, aber ich mache es eigentlich nicht. Mir ist dann aufgefallen, ich komme mir irgendwie doch komisch vor, wenn ich damit wirklich rumlaufe. Aber auch nochmal sei jetzt hier der Fairness halber darauf hingewiesen, dass so weiblich konnotierter Konsum natürlich sowieso viel häufiger als Quatsch abgelehnt wird, ne?
Ja.
Als jetzt Männer, die sich, um jetzt im Klischee zu bleiben, irgendwie eine Bohrmaschine kaufen.
Ja.
Die bohren
ja,
vielleicht
Sneaker,
auch nicht
so
häufig.
Als Gegenpaar, ne? Also,
genau.
Ja. Ja. Ja, guter Punkt. Guter.
Und ich sehe da auch so eine Parallele zu dem Sneaker-Hype. Und das ist eigentlich für mich das Enttäuschendste daran, dass es halt so durchsichtig auf Hype angelegt ist. Ne? Mhm. Und dass halt dieser Köder so offensichtlich ausgelegt wird und die Leute trotzdem das auffressen. Und es ihnen ja auch egal ist, ob sie eigentlich total offensichtlich manipuliert werden.
Ja, genau. Und es ist dann egal, ob es um Sneaker geht oder um Plüschtiere oder um was ganz anderes. Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus an der BSP Business and Law School in Berlin und der Journalist und Deutschlandfunk-Kollege Christoph Reimann. Das waren unsere zwei Gäste heute hier im Popkultur-Wochentalk. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ganz herzlichen Dank für eure Gedanken und Perspektiven hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.